Wir haben vor einigen Wochen, haben wir am Nachmittag, war das, Nachmittagsgottesdienst, anhand des kürzeren Westminster-Katechismus, haben wir über die Lehre von der wirksamen Berufung nachgedacht. Dass Gott Menschen, die er zuvor erwählt hat, wirksam beruft, in seine Nachfolge ruft. Die Wirksamkeit besteht darin, dass Gott das tut, dass er einen Menschen ruft, sodass dieser nicht widerstehen wird und in seine Nachfolge kommen wird. Und das ist die sogenannte Erstursache dafür, dass jemand zum Glauben an Christus kommt und ihm nachfolgt. Diese wirksame Berufung ist die Erstursache. Aber über diese eben sogenannte Erstursache lernen wir oft erst, wenn wir eine Zeit lang im Glauben stehen. Was wir zuerst sehen oder was leichter erkennbar ist, sind die Zweitursachen. Also die Ursachen, die so an der Oberfläche sind. Warum jemand dann schließlich Christus nachfolgt, sich dafür entscheidet auf seiner Seite. Die meisten von uns können wahrscheinlich den Grund oder Gründe angeben, warum sie Christen wurden, aus ihrer Sicht. Warum sie schließlich eben diese Entscheidung trafen, Jesus nachzufolgen. Und da, das sind die Gründe, die eben eher an der Oberfläche sind, aber die Bibel spricht genauso über diese Gründe, wie sie über die wirksame Berufung spricht, die dahinter steht. Die Kinder, wenn ich euch jetzt frage, wenn eure Eltern euch sagen, du musst an Jesus glauben, du musst ihm nachfolgen, du musst ihm gehorchen. Ich hoffe, dass eure Eltern das immer wieder tun. Was denkst du dann, wenn sie das sagen? Hast du dir schon überlegt, was dir das bringt, wenn du Jesus nachfolgst? Was habe ich eigentlich davon? Oder was wird dann anders, wenn ich ihm nachfolge, anders als vorher, als ich ihm nicht folgte? Oder die etwas Älteren unter uns, einige von euch sind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und waren sozusagen im Glauben ihrer Eltern zu Hause. Es wurde gar nicht hinterfragt zuerst. Aber trotzdem gibt es sicher in deinem Leben einen Punkt, an dem du angefangen hast, bewusst Jesus nachzufolgen. Oder du lebtest vielleicht auch vollkommen ohne zu glauben, ohne Gott in der Welt und hast eine Umkehr erlebt, die auch äußerlich ganz radikal war. Was hat euch bewegt, in das christliche Leben, in die Nachfolge Jesu sozusagen einzusteigen? Was hat dich angezogen? Was hat dich motiviert? Oder motiviert dich noch heute? Oder aber was hat dich zögern lassen? Und was lässt dich heute noch zögern, dem Herrn bedingungslos zu folgen? Lass uns all diesen Fragen nachgehen, indem wir über zwei Männer nachdenken, mit denen Jesus spricht. Sie sind grundverschieden, diese beiden Männer. Der eine ist übereifrig, so könnten wir sagen, der andere zaghaft und unentschlossen. Wir lesen von diesen beiden im Matthäus 8, ab Vers 18 bis 22. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm, Rabbi, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm, folge du mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir für das, was du uns daraus lehren willst. Wir bitten dich, dass du uns aufmerksam machst, dass du uns Verständnis schenkst, zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Das Gespräch dieser Männer mit Jesus findet sozusagen an der Schwelle zur Nachfolge statt. Jesus hatte auf dem Ölberg mit einer Vollmacht gepredigt, wie es keiner der übrigen Gelehrten konnte. Die Menschen waren in großen Mengen da und sie waren begeistert. Und dann hat er viele Kranke und sogar dämonisch Besessene geheilt, wie wir letztes Mal gelesen haben. Und eine große Schar lief ihm nach. Sie wollten mehr davon sehen, bekommen. Und als Jesus diese Volksmenge sah, da heißt es, will er mit einem Schiff auf die andere Seite des Meeres oder des Sees fahren. Vielleicht einerseits, weil er müde war, wirklich müde. Wir lesen dann später, dass er im Schiff sogleich einschlief und er schlief so tief und fest, dass er im Sturm, im größten Sturm schlafen konnte. Vielleicht war er sehr müde, aber der Hauptgrund, warum er von da weggehen wollte, von dieser Schar von Menschen weggehen wollte, war derselbe, warum er sich immer wieder von den Volksmengen zurückzog. Er war nicht dafür gekommen, um Fans um sich zu scharen, die Massen zu unterhalten, weder mit seinen Wundern noch mit seinen großartigen, begeisternden Reden. Er ist gekommen, um verlorene Sünder aus der Welt herauszurufen und zu retten. Mit den Seinen, die ihm der Vater gegeben hatte, wollte er jetzt wieder allein sein, um sie über das Königreich der Himmel zu lehren, weiter und tiefer zu lehren. Und er hat eine Gruppe von Jüngern zu diesem Zweck berufen. Da waren die 12, die er besonders um sich haben wollte, um sie eben zu lehren und um sie dafür auszurüsten, dass sie nachher eben seine Apostel waren, seine besonderen Gesandten. Und dann gab es aber auch eine erweiterte Gruppe von Jüngern, die ihm und den 12 immer wieder folgten. Und dabei waren gelegentlich, und darunter waren bestimmt Menschen, die an ihn glaubten, aber noch nicht, bildlich gesprochen, ganz mit ihm im Boot waren. Sie waren noch nicht vollgültige, bekennende Mitglieder seiner Kirche, sondern noch abwartend im Besucherstatus. Sie wollten erst mal sehen, wie das weitergeht mit diesem Jesus und was für sie dabei herausschaut, wenn sie sich ihm ganz hingeben würden. Und solche waren die beiden Männer, mit denen Jesus nun sprach, hier am Ufer des Sees wahrscheinlich. Das Gespräch findet, wie gesagt, an der Schwelle statt zwischen der Ankündigung abzufahren und der tatsächlichen Abfahrt. Vielleicht eben am Ufer des Sees, vielleicht hatte Jesus ein Bein schon im Boot. Die beiden Männer, mit denen er nun spricht, die sind so verschieden, wie sie nur sein können. Der Erstgenannte, er ist ein Theologe, ein Gelehrter, ein Lehrer der Heiligen Schrift. Und der andere wird einfach als ein Jünger bezeichnet. Aber ihre Unterschiedlichkeit besteht nicht darin, wie sie im äußeren Leben sind, was sie da sind, sondern in ihrer inneren Haltung dem Herrn gegenüber, in ihrer Bereitschaft zur Nachfolge. Der Schriftgelehrte, der scheint irgendwie rückhaltslos. Der ist bereit, sich voll da hinein zu stürzen. Stellen wir uns vor, Jesus steht vielleicht schon beim Schiff, um einzusteigen, und da kommt in letzter Minute dieser Theologe angerannt und sagt: Rabbi, ich will mitfahren. Ich will zum Kreis deiner Jünger gehören. Ich will von dir lernen. Ich will mit dir sein, egal wo die Reise hinführt. Wie gesagt, dieser Mann ist ein Gelehrter, ein Schriftgelehrter, einer von denen, die sonst zusammen mit den Pharisäern zu der jüdischen Elite gehörten, die Jesus ablehnten und ihn hassten. Dieser Mann muss mehr von Jesus erkannt haben. Ganz sicher glaubte er das, was Jesus lehrte, was er zuvor gehört hat auf dem Berg in dieser Predigt. Jetzt ist er bereit, in einem Augenblick alles zurückzulassen und Jesus zu folgen. Würden wir nicht erwarten, dass der Herr da zu ihm sagt: Willkommen in meiner Jüngerschar. Solche eifrigen Männer brauchen wir für den Bau des Königreiches. Komm, steig ein. Aber das tut Jesus nicht. Natürlich weist er ihn nicht ab. Das tut er auch nicht. Der Herr sagt nicht: Ich kann keine so blauäugigen Schwärmer brauchen. Aber er gab dem Mann das, was ihm an Wissen oder Erkenntnis noch fehlte, was er jetzt noch erkennen musste, damit er nicht nur aufgrund seiner emotionalen Begeisterung in die Nachfolge und in den Dienst einsteigt. So wie Jesus einmal dem übereifrigen Petrus die Realität klar machte, seine Realität. Petrus sagte: Ich werde dich niemals verlassen. Ich werde für dich in den Tod gehen, wenn es sein muss. Jesus erklärte ihm, dass er dazu nicht in der Lage sei, sondern ihn sogar dreimal verleugnen werde. Und dieser Mann hier war in Gefahr, dem Samen zu gleichen, der auf steinigen Boden fiel. Wenn der Sämann den Samen ausstreut, dann fällt einiges auf den steinigen Untergrund und dieser Same geht schnell auf, aber ebenso schnell geht er wieder ein und vertrocknet, weil er keine tiefen Wurzeln hatte. Nur Emotionen, oberflächlich. Jesus half ihm, realistisch und selbstkritisch zu überprüfen, ob er wirklich so bereit war, wie er von sich selbst dachte. Wir wissen nicht, ob er schließlich schon dann mit ins Boot einstieg, aber wir wissen, was Jesus ihm sagte. Das ist das Wichtige. Die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Diese wilden Tiere, die haben Unterkünfte. Gott hat sie so geschaffen, die Vögel und die Füchse, dass sie sich diese Unterkünfte selber bauen können. Und das ist gut so, sie brauchen nicht mehr als Essen und Unterkunft. Sie dienen und verherrlichen Gott auf diese Weise. Aber der Dienst unseres Herrn ist so gestaltet, dass er keine feste Bleibe haben kann in dieser Welt. Und alle, die ihm nachfolgen und in seinem Dienst stehen, die haben Anteil an seiner Art zu leben. Sie werden mit seinem Leben und auch mit seinem Leiden eins gemacht. Das lehrt uns dann das Neue Testament an vielen Stellen. Wir werden nicht nur mit seinem Leben, sondern auch mit seinem Leiden eins gemacht. Und dies hier ist eine der Stellen, wo sich Jesus als den Sohn des Menschen bezeichnet. Der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das ist die erste Stelle im Matthäus-Evangelium, wo dieser Begriff von Jesus gebraucht wird. Das ist ganz bewusst. Diesen Titel, der Sohn des Menschen, gebraucht er auf zwei Weisen, wenn er das so von sich sagt. Einerseits nennt er sich so, um seine Menschheit hervorzuheben. Er ist ein Mensch, er ist ganz Mensch, der Sohn des Menschen. Und andererseits, und das meistens, um zu sagen, dass er derjenige ist, der zuerst von dem Propheten Daniel, Kapitel 7, vorausgesagt ist, der zum himmlischen Thron aufsteigen und zum Gericht wiederkommen wird. Das ist die Hauptsache, warum Jesus diesen Titel braucht, der Sohn des Menschen. Er wird als der Erhöhte und als der Richter wiederkommen. Der Titel bezeichnet also einerseits die Erniedrigung, andererseits die Erhöhung des Sohnes Gottes. Und dieser hohe Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, betont hier im Gespräch mit dem Schriftgelehrten seine Erniedrigung. Die Botschaft an den Übereifrigen ist diese: Du willst also dem Sohn des Menschen nachfolgen. Wo immer er hingeht, das bedeutet, dass du ihm zuerst in seiner Erniedrigung nachfolgen wirst und daran teilhaben wirst. Es wird ungemütlich. Lieber Schriftgelehrter, es wird ungemütlich. Du wirst an meiner Seite nicht Ehre und Macht ernten. Du wirst nicht zu einem noch größeren Theologen aufsteigen, der bewundert werden wird. Du wirst den Hass und die Verachtung dieser Welt spüren, wie ich, wenn du mir nachfolgst. Sicher, dieser kompromisslose Eifer des Schriftgelehrten ist willkommen. Aber es geht Jesus darum, dem Mann zu helfen, zu verstehen, woher dieser Eifer wirklich herkommt, auf welcher Grundlage er eigentlich steht. Eifer für den Herrn ist gut. Punkt. Eifer für den Herrn ist gut. Aber falls der Mann eher das emotional motivierte Erlebnis suchte, mit Jesus zusammen zu sein und gute Zeiten zu haben oder vielleicht interessante Theologie zu lernen, zu vertiefen, um es dann für sich zu gebrauchen, dann wäre der Eifer mehr für sich selbst, für ihn selbst, in seinem eigenen Interesse statt für den Herrn. Und dann ist da auch der andere Mann. Auch ein Jünger des erweiterten Kreises. Wir dürfen annehmen, dass er schon etwas über die härtere Seite der Nachfolge wusste oder ahnte vielleicht. Vielleicht hat er auch zugehört, als Jesus mit dem Schriftgelehrten sprach, über diese härtere Seite. Der Evangelist Lukas schreibt, dass dieser Jünger zuerst von Jesus aufgefordert wurde, folge mir nach. Und dass er dann darauf antwortete, ich will dir ja nachfolgen, aber lass mich jetzt nicht mit dir fahren, ich will zuerst noch meinen Vater begraben. Ist sein Vater gerade gestorben und der Mann will als treuer Sohn das Begräbnis organisieren, das musste damals innerhalb von 24 Stunden durchgeführt sein. Oder liegt der Vater im Sterben und der Sohn will in dieser letzten Zeit noch bei ihm sein, bevor er dann eben in die Nachfolge Jesu einsteigt? Oder will er einfach seinen Vater noch nicht verlassen, solange er noch lebt? Will er noch bei der Familie bleiben? Bei Lukas im selben Bericht gibt es dann noch den weiteren Jünger, der sagt, ich möchte noch mit meiner Familie zusammen sein. Ich möchte mich da zuerst dann noch verabschieden. Und die Kommentatoren, die argumentieren für alle diese Möglichkeiten, aber ich denke, das ist nicht so wichtig? Man kann darüber nachdenken, aber ich denke, die Antwort, die Jesus uns hier zeigt, die sagt uns, dass es nicht so wichtig ist, welche Variante stimmt, sondern dass wir sehen, was die Motivation hinter der Bitte dieses Mannes ist. Was motiviert ihn, das zu sagen? Er hat seine Prioritäten nicht richtig gesetzt. Das ist das, was Jesus ihm zeigt. Er hat seine Prioritäten nicht richtig gesetzt. An erster Stelle auf seiner Prioritätenliste zu oberst steht nicht Jesus. Seine Familie steht darüber. Jesus ist nicht gegen die Sorge für die Familie. Das müssen wir festhalten. Die Familie ist in der ganzen Bibel sehr wichtig. Und der Apostel Paulus schreibt, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Das Problem hier aber ist, dass der Mann die Loyalität zur Familie oder den Familienangelegenheiten der Nachfolge vorzieht. Aus was für Gründen auch immer. Das Gesetz Gottes schreibt die Achtung der Eltern, die Sorge für die Familie vor, aber es sagt, dass wir zuerst Gott lieben müssen. Und Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Die Familie kommt auf der Prioritätenliste nach Gott und nach dem Sohn Gottes, nach der Nachfolge. Wenn Jesus dem Mann sagt, lass die Toten ihre Toten begraben und folge du mir nach, dann sagt er damit, alles und jeder, der nicht in meiner Nachfolge steht oder nicht da hineinpasst, was nicht zum Königreich der Himmel gehört, das ist tot. Das ist tot. Das ist die harte Realität der biblischen Lehre. Wer nicht Christus nachfolgt, wer ihm nicht gehört, der ist tot. Und sei es noch so wichtig, was wir ihm vorziehen würden, vielleicht sogar religiös motiviert. Was hindert, Jesus nachzufolgen, gehört zum Reich der Toten und muss dort zurückgelassen werden. Was dich daran hindert, Jesus nachzufolgen, gehört zum Reich der Toten und muss dort gelassen werden. Ganz klar, das ist eine harte Rede, haben die Jünger des erweiterten Kreises auch einmal gesagt. Das ist eine harte Rede. Wer kann das hören oder aushalten? Aber es steht viel auf dem Spiel für diesen Mann. Tatsächlich geht es hier um alles oder nichts. Es geht um die Frage, willst du jetzt, wo Jesus dich ruft in seine Nachfolge, willst du ihm jetzt auch folgen? Das heißt, die Dinge der Welt, auch die vornehmsten und die wichtigsten, loslassen, um das Leben zu gewinnen. Oder willst du die Dinge der Welt noch behalten und dafür musst du das Leben, das wahre Leben loslassen und verlieren? Lukas 9, Vers 24, da sagt der Herr, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Und wenn Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, dann meint er damit auch nicht, dass Christen nicht an Beerdigungen gehen sollten oder an Beerdigungen von Ungläubigen, wie ein Freund von mir einmal sagte. Jesus sagt einfach, dass der Mann für sich als Jünger die Prioritäten richtig setzen muss. Lukas schreibt, dass Jesus sagte: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Gott hat der Welt eine Ordnung gegeben. Eine Ordnung, die aufrechterhalten werden muss und die auch aufrechterhalten wird. Die Welt läuft weiter. Die Ungläubigen können vieles tun, dass die Welt weiterläuft. Aber der Jünger Jesu soll sich zuerst um das Königreich Gottes kümmern. Das kann nur er tun. Das können die Toten nicht. Lass sie ihre Dinge tun, folge du dem Herrn. Nun, Matthäus lässt in seinem Bericht offen, ob die beiden Männer an diesem Tag schließlich in das Boot stiegen und Jesus nachfolgten oder nicht. Das wissen wir nicht. Und das kann uns dazu bewegen, dass wir von den beiden einmal wegschauen jetzt auf uns selbst, auf unsere Herzenshaltung. Wir können uns fragen, bin ich eher vom Schlag des Ersten oder des Zweiten? Bin ich in Bezug auf das Königreich der Himmel, die Nachfolge Jesu, eher ein emotionaler Eiferer? Oder hänge ich zu sehr noch an den Dingen dieser Welt? Der Ruf in die Nachfolge oder der Ruf Jesu als Jünger zuerst in das Königreich der Himmel zu investieren, der geht an alle, an beide diese Männer und an alle überhaupt. Vielleicht bist du schon länger ein Jünger oder vielleicht stehst du an der Schwelle dazu. Vielleicht siehst du ein mögliches geistliches Projekt vor dir, in das du einsteigen willst oder sollst. Der Herr sagt es allen, den Eifrigen und den Zögernden: Wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat, er nicht vollenden kann. Ich persönlich kenne beide Seiten in mir, in meinem Herzen, an meiner Herzenshaltung. Ich war immer wieder mal so wie der erste Mann oder auch wie der zweite Mann. Als ich merkte, vor über 40 Jahren, als mich der Herr in seine Nachfolge rief, da habe ich sehr gezögert. Ich habe zu einem Freund gesagt, ich würde ja schon Christ werden, wenn ich dafür nicht mein altes Leben mit all den sündigen Vergnügungen zurücklassen müsste. Und dann ein Sprung nach vorne, viele Jahre später, sagte ich meinen Ältesten, dass ich Theologie studieren und Pfarrer werden will. Und sie haben mich gewarnt. Sie haben mir Beispiele von ausgebrannten und gescheiterten Pastoren vor Augen gehalten. Ich habe in beiden Fällen habe ich mich vor den schlimmen Folgen gefürchtet. Und ich habe die Kosten überschlagen. Und durch die Gnade Gottes habe ich in beiden Fällen dann richtig entschieden, so denke ich heute. Aber es war gut, mit der Realität konfrontiert zu werden und nicht unbedacht zu handeln. In den vergangenen über 40 Jahren habe ich erlebt, was es heißt, Jesus nachzufolgen und das herrliche Leben mit ihm, aber auch die Gemeinschaft seiner Leiden zu erfahren. Und in den vergangenen 24 Jahren habe ich erfahren, wie es ist, auch die harten Seiten des Dienstes als Pfarrer zu erdulden. Ich bin dankbar für die Warnungen, die mir auch gegeben wurden, auch wenn ich damals etwas verärgert war. Aber was denken die? Ich habe auch manchmal zu sehr gezögert, mein eigenes Leben loszulassen, und ich habe mich manchmal zu eifrig in eine Sache gestürzt. Und ich bin immer noch am Lernen, sofort zu gehen, wenn der Herr ruft, oder zu warten, wenn etwas noch besser überdacht werden sollte. Aber ich habe auch gelernt, die Weisheit des Herrn zu suchen, sodass er mir zeigt, was wirklich dran ist. Diese Weisheit finde ich durch Beratung von reiferen Geschwistern. Wie ist es mit dir? Zögerst du noch zu lange, wenn der Herr dich ruft? Wenn er dich in die Nachfolge ruft oder wenn er dich für eine Sache haben will, da hineinruft? Oder springst du zu schnell in eine Sache, weil sie dir selbst verlockend erscheint? In beiden Fällen überschlage die Kosten. Suche den Rat von reifen und erfahrenen Geschwistern. Sprüche 24, Vers 6, denn mit weiser Überlegung führst du einen Krieg und Rettung kommt durch viele Ratgeber. Aber zögere nicht, wenn der Herr dich ruft. Auch wenn es bedeutet, einen schwereren, unbequemeren Weg gehen zu müssen, das Leben in der Nachfolge Christi ist das Leben. Das Leben in der Nachfolge Christi ist das Leben. Nur das ist das Leben. Wer den Herrn Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht, sondern er bleibt bei den Toten. Jesus sagt, Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und auch Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er dann gestorben ist. Amen.